NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Wir berichten in der kommenden halben Stunde unter anderem über die folgenden Themen. Der Taifun Hagupit zieht über die Philippinen hinweg. Die Klimakonferenz in Lima tritt in ihre entscheidende Phase. Dazu heute unser Kommentar. Die Bundeskanzlerin verteidigt ihren Russlandkurs. Die Union debattiert über den Umgang mit der AfD. Demonstrationen und Krawalle vor neuen Haushaltsberatungen in Griechenland. Die USA entlassen erneut Häftlinge aus Guantanamo. Und am Ende der Sendung, wie gewohnt, das Wichtigste vom Sport am Sonntag. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Es ist nichts mehr übrig, aber wichtig ist, dass wir am Leben sind. So reagierten die Menschen auf den Philippinen, über deren Orte der Taifun Hagupit bereits hinweggezogen ist. An der Küste wurden vor allem die Hütten der Ärmsten regelrecht weggeweht. Im Landesinneren wurden Bäume und Strommasten geknickt wie Streichhölzer. Und doch, anders als beim verkehrenden Taifun Haiyan im vergangenen Jahr, forderte der stärkste Sturm dieses Jahres bisher nur wenige Todesopfer. Zum einen, weil er nicht ganz so schnell war, zum anderen aber auch, weil die Philippinen diesmal besser vorbereitet waren. Udo Schmidt berichtet.
Vom Sturm weggerissene Dächer, umgestürzte Bäume, abgeknickte Strommasten, zerstörte Unterkünfte in Tacloban. Unterkünfte für die Opfer des Supertaifuns Haiyan im vergangenen Jahr. Taifun Hagupit hat zwar gewütet, seitdem er gestern am späten Abend in Samar auf Land traf, bisher aber weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Mehrere Tote melden lokale Medien. Mit 175 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit traf Hagupit gestern auf Land. Inzwischen hat sich der Taifun weiter abgeschwächt. 140 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit, das ist zwar immer noch viel, aber auf den Philippinen, diesem sturmerprobten Inselreich, kommen Tropenstürme dieser Größenordnung häufiger vor, sagt Alfred Valdez, der in Burugan auf Samar einen kleinen Laden betreibt. Wir sind nicht sehr ängstlich. Das kommt schließlich oft vor. Wir erleben häufig Taifune. Sogar Yolanda haben wir überlebt. Aber diesmal war es nicht so schlimm. Yolanda, das ist der philippinische Name für den Super-Taifun Haiyan. In Burugan, der Kleinstadt auf der philippinischen Insel Samar, wird inzwischen aufgeräumt. Samar, die Insel, die als erste vom Taifun Hagupit erreicht und die auch schon im vergangenen Jahr vom Supertaifun Haiyan heimgesucht wurde. Umgestürzte Bäume versperren Straßen und Fußwege, Häusern fehlen Teile des Dachs, Scheiben sind kaputt, der Strom ist in weiten Teilen der 70.000 Einwohnerstadt ausgefallen. Reinaldo Morales ist Angestellter der Stadtverwaltung. Er hat sich einen Helm aufgesetzt und Handschuhe angezogen und hilft beim Reparieren. Es ist sehr viel zerstört worden, viele Schäden an Häusern vor allem. Und letzte Nacht war alles überschwemmt. Mehr als 700.000 Menschen wurden in den vergangenen 2 Tagen evakuiert. Nach den über 7.000 Toten, die der Supertaifun Haiyan im vergangenen Jahr gefordert hatte, wollten die philippinischen Behörden keine Fehler wiederholen. Frühzeitig wurden die Menschen zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert. Weiträumig wurde evakuiert. Die größte Evakuierungsaktion auf den Philippinen sei das zumindest in Friedenszeiten gewesen, sagen die Vereinten Nationen. Es war bisher eine erfolgreiche Aktion. Hagupit zieht jetzt innerhalb der kommenden 3 Tage über die Zentralphilippinen hinweg. Die Millionenmetropole Manila wird wahrscheinlich nur von Ausläufern des Taifuns gestreift. Aber auch hier bereitet man sich auf Schlimmeres vor, zur Sicherheit. Katastrophenschützer fürchten aufgrund des anhaltenden Regens Erdrutsche am Vulkan Mayon.
Die Verwüstungen, die der Taifun Hagupit auf den Philippinen anrichtet, seien tragisch, aber vielleicht öffneten sie den Verantwortlichen die Augen. Das sagte eine philippinische Klimaaktivistin am Rande des Klimagipfels in Lima. Um dann freilich hinzuzusetzen, dass ihr Land auch während früherer Klimakonferenzen von Taifunen heimgesucht worden sei, ohne dass sich bei den internationalen Verhandlungen etwas geändert habe. Bei der Klimakonferenz in Lima ist Halbzeit. In der nächsten Woche werden die Politiker anreisen und die Verhandlungen gehen in die entscheidende Phase. In Lima soll der Entwurf für ein umfassendes internationales Klimaschutzabkommen erarbeitet werden, das dann bei der UN-Klimakonferenz in Paris nächstes Jahr beschlossen werden soll. Ein erster Versuch, sich auf ein solches Nachfolgeabkommen für das 2020 auslaufende Kyoto-Protokoll zu einigen, ist vor 5 Jahren in Kopenhagen gescheitert. Ob die Chancen für den Klimaschutz diesmal besser stehen, dazu der Kommentar von Werner Eckert aus Lima.
Jeder Enttäuschung geht eine Täuschung voraus, eine Binsenweisheit. In Kopenhagen war die Euphorie so gewaltig wie der Andrang. Bis zu 50.000 Teilnehmer, die meisten von Nichtregierungsorganisationen, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen. Sie glaubten wie viele wohlmeinende Regierungen, man muss nur Druck genug erzeugen, dann wird das schon. Dann muss doch der Rest der Welt mitmachen bei der Rettung derselben. Pustekuchen. Es war eine klassische Täuschung, dass es nur diesen einen Weg geben könne, ein Höchstmaß an Klimaschutz jetzt und hier beschließen, das Problem ein für alle Mal lösen, alles gut machen. Die Enttäuschung folgte auf dem Fuß. Jetzt geht es ganz anders. In Lima sind die Ungeduldigen von gestern plötzlich Geduldslämmer. Statt die Verhandlungen auf eine Klimax zulaufen zu lassen, alles dem Glück des letzten Moments zu überlassen, gibt es ein allgemeines Interesse an strukturierter Vorbereitung. Und statt die Weltenrettung als Einakter aufzuführen, wächst der Wille, eine Ouvertüre erstmal zu nehmen und das Stück dann im Lauf der Zeit weiterzuschreiben. Beides verbessert die Aussichten, dass tatsächlich ein Vertrag zustande kommt. Auch wenn hier der Streit ums Geld vor allem tobt, wie in alten Zeiten, und im Klein-Klein der Verhandlungen der Fortschritt eine Schnecke ist. Richtig ist, es haben sich gegenüber Kopenhagen natürlich auch die Zeiten geändert. Die Einsicht ist gewachsen, dass es so nicht weitergehen kann mit dem ungezügelten Kohlekonsum, dass fossile Brennstoffe eben den Energiehunger der Welt nicht werden decken können, schon gar nicht umweltverträglich. Länder wie China treibt das in die erneuerbaren Energien hinein. Und wo Alternativen erstmal sichtbar werden und neue Wege, da ist es nicht mehr so schmerzhaft, den alten Trampelpfad zu verlassen. In diesem Zusammenhang hat Deutschland mit dem richtigen Timing seines Klimaaktionsplans international wieder eine Menge Boden gut gemacht, sich in Erinnerung gebracht als Industriestaat, der zeigt, wie es gehen könnte. Doch der neue Optimismus, der da wächst, birgt den gleichen Keim der Enttäuschung. Der Kater wird kommen, wenn die Klimakonferenz, wenn die ganze Welt in einigen Jahren feststellt, dass es nun zwar ein schönes Abkommen gibt, dass das aber gar nicht ausreicht, den Klimawandel wirksam zu bekämpfen. Und genau so wird es sein. Um einer neuen Enttäuschung davor zu beugen, hat die Chefin des UN-Klimasekretariats, Christiana Figueres, das hier mehrfach klargemacht. Es wird nur ein Anfang sein. Um den Klimawandel anzuhalten, reicht das nicht. Aber die Menschheit schafft offenbar nur kleine Schritte. Trippeln scheint menschlich. Und dann hoffen wir mal, dass alles gut geht. Dann könnte eine neue Klimapolitik entstehen aus einer seltsamen Mischung aus. Es kommt selten so schlimm, wie es scheint. Es ist noch immer jemand eine Lösung eingefallen. Und wir tun, was wir können. Das Letzte, was allerdings ernst gemeint ist, darauf wird es dann doch entscheidend ankommen.
Ein Kommentar von Werner Eckert aus Lima. Aus der Ostukraine werden neue Kämpfe gemeldet. Mindestens 5 Zivilisten und 2 Soldaten seien ums Leben gekommen, teilten die ukrainischen Behörden mit. OSZE-Beobachter berichten außerdem, dass ein Konvoi von 60 ungekennzeichneten Lastwagen auf dem Weg nach Donetsk gesichtet wurde. Und dies alles, nachdem der ukrainische Präsident Poroschenko gestern Verhandlungen über eine Pufferzone zwischen den ukrainischen Truppen und den prorussischen Separatisten angekündigt hatte und nachdem sich der russische Präsident Putin zusammen mit dem französischen Präsidenten für ein sofortiges Ende des Blutbades ausgesprochen hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat unterdessen die Kritik ihrer Amtsvorgänger Kohl und Schröder an der Russlandpolitik der Bundesregierung zurückgewiesen. In einem Interview mit der Welt am Sonntag bekräftigte sie ihre Forderung nach einer diplomatischen Lösung der Krise in der Ukraine. Gleichzeitig betonte sie, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen aber die richtige Antwort Europas auf das Verhalten Moskaus seien.
Im Fall der Krim habe Russland die territoriale Integrität der Ukraine verletzt. Das dürfe nicht folgenlos bleiben, sagte Merkel. Die Sanktionen seien zwar auch Belastung für manche deutsche Unternehmen, in der Wirtschaft nehmen sie aber trotzdem eine breite Unterstützung dieser Politik wahr. Ein weiterer Vorwurf Merkels ist, dass Russland neben der Ukraine auch die Annäherung anderer osteuropäischer Staaten an die EU behindert. Ein Beispiel: In den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens versuche Russland, wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten zu schaffen, so Merkel. Ein weiteres Beispiel, die Republik Moldau und Georgien hätten aus eigener Entscheidung heraus ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterschrieben. Diesen Staaten bereite Russland Schwierigkeiten. Es schrecke auch nicht davor zurück, die territoriale Integrität der Länder zu verletzen, so Merkel.
Unionspolitiker reagierten überaus empfindlich auf das rot-rot-grüne Bündnis in Thüringen und die Wahl des linken Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen von Grünen und SPD. Die SPD musste sich fragen lassen, ob sie für die Union denn noch ein zuverlässiger Partner in der Großen Koalition sei. Nun wurde bekannt, dass die CDU in Thüringen ihrerseits Gespräche mit der AfD geführt hat, um den linken Ministerpräsidenten möglicherweise zu verhindern. Über die Reaktionen berichtet aus Berlin Peter Mücke.
Eigentlich ist die Sache klar. Der CDU-Bundesvorstand hatte bereits im Sommer einen Beschluss gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD gefasst, der auch für die Landesverbände bindend ist. Ein Parteisprecher sagte heute, dieser Beschluss gelte weiter, uneingeschränkt. Wie das allerdings zum Verhalten des thüringischen CDU-Fraktionsvorsitzenden Moring passt, darüber wird wohl auch der Bundesparteitag reden, der am Dienstag in Köln beginnt. Der Spiegel hatte berichtet, die Planungen der Thüringer CDU für einen gemeinsamen Ministerpräsidentenkandidaten mit der AfD seien weiter fortgeschritten gewesen als bisher bekannt. Moring habe in der Sitzung der Fraktionsführung Anfang November von einem guten Draht zur AfD berichtet. Das Nachrichtenmagazin zitiert ihn mit dem Satz, die CDU muss stehen und die AfD muss stehen. Zudem soll Moring laut Spiegel in kleiner Runde berichtet haben, er habe für seinen Kurs das Plazett von CDU-Chefin Merkel. Öffentlich hatte sich Merkel mehrfach gegen eine solche Zusammenarbeit und Bündnisse mit der AfD ausgesprochen. Auch nach der Landtagswahl in Thüringen hatte die Bundesspitze die Landespartei erneut vor einer Zusammenarbeit gewarnt. Die Thüringer CDU dementiert den Spiegelbericht nicht. Entscheidend sei aber das abschließende Handeln im Parlament, heißt es in einer Stellungnahme. Man habe in den ersten beiden Wahlgängen keinen Kandidaten aufgestellt, um nicht in die Abhängigkeit von der AfD zu geraten. Das sei auch die Empfehlung Merkels gewesen. Auch der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Erfurter Landtag, Höcke, bestätigte ein Treffen mit Moring sowie mehrere Telefonate mit ihm. Dies habe zum Kennenlernen und zum Gedankenaustausch gedient. Um konkrete Zusammenarbeit sei es dabei nicht gegangen, sagte er auf dpa-Anfrage. Seine Fraktion sei aber bereit gewesen, einen Kandidaten der CDU mitzuwählen. Der mutmaßliche Flirt der Thüringer CDU mit der rechtskonservativen AfD ruft derweil in Berlin die SPD auf den Plan. Die CDU muss Klarheit über ihren Kurs mit der AfD schaffen, sagt Fraktionschef Oppermann. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Sachsens CDU-Ministerpräsident Tillich forderte im Spiegel, beim Kölner Parteitag nicht nur über Wirtschaftspolitik zu reden, sondern auch, so wörtlich, über Themen, die den Leuten auf der Seele brennen und sie womöglich der AfD in die Arme treiben.
Für den Rückbau der Atomkraftwerke mussten die Energiekonzerne Rückstellungen bilden. Aber was wird, wenn der Düsseldorfer Energiekonzern E.ON sich wie angekündigt auf erneuerbare Energien und konzentriert und die Strom- und Gasnetze und auf der anderen Seite das riskante Geschäft mit Atomkohle und Gas in eine neue Gesellschaft auslagert? Muss am Ende der Steuerzahler zahlen? Die Bundesregierung ist offenbar besorgt. Aus Berlin berichtet Andreas Reuter.
Wer bezahlt für den Abriss der stillgelegten Atomkraftwerke und für die Entsorgung des Atommülls? Die Bundesregierung ist besorgt, dass die Kosten dem Steuerzahler aufgebürdet werden könnten und hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Lage zu prüfen, berichtet der Spiegel. Sämtliche Kosten hätten die Energiekonzerne zu tragen, bekräftigt Sigmar Gabriel, der zuständige Minister für Wirtschaft und Energie. Dafür hätten E.ON, RWE, Vattenfall und ENBW schließlich Rückstellungen gebildet. Gegenüber der FAZ räumte er aber ein, es gebe da noch offene Fragen. Zum Beispiel, ob die Rückstellungen in Höhe von zusammen 38 Milliarden Euro tatsächlich ausreichten und ob dieses Geld auch wirklich verfügbar sei, so Gabriel. E.ON-Chef Johannes Theissen hatte im Fokus erklärt, sein Konzern sei offen für Gespräche mit der Bundesregierung, um die Rückstellungen in einen öffentlichen Atomfonds zu überführen. E.ON hat angekündigt, dass es seine Atom-, Kohle- und Gaskraftwerke in einen gesonderten Konzern abspalten wolle. Auch Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner von der CSU ist besorgt. Wörtlich sagte sie im Fokus, es muss klar sein, dass sich E.ON durch die Abspaltung nicht bestehender Verpflichtungen aus der Kernenergie entziehen darf.
Griechenland braucht weitere Finanzhilfen der Europäischen Union. Sie sind umstritten in Griechenland, weil sie mit Sparvorgaben verbunden sind. Wenn das griechische Parlament heute über den nächsten Haushalt abstimmt, wird all das auf den Tisch kommen. Und überschattet werden die Beratungen von gewalttätigen Demonstrationen in der vergangenen Nacht, die sich diesmal nicht gegen die Haushaltsberatungen richteten, aber gleichwohl ein Indiz für die Krise des Landes sind. Thomas Bormann berichtet.
Die Demonstration in Athen gestern Abend und die Krawalle danach hatten nicht direkt mit der umstrittenen Sparpolitik zu tun. Die Demonstranten aus dem linken politischen Lager wollten an den Tod eines 15-jährigen Schülers erinnern, der vor genau 6 Jahren von einem Polizisten erschossen worden war. Und sie forderten Freiheit für einen 21-jährigen Häftling, der Vorlesungen an der Universität besuchen will. Am Abend dann warfen vermummte Demonstranten Molotow-Cocktails und Steine auf die Polizisten. Sie zerstörten Schaufensterscheiben und Geldautomaten. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Wasserwerfern. Sie nahm mehr als 200 Demonstranten fest. Während heute vor dem griechischen Parlament noch die letzten Scherben dieser Krawalle weggekehrt werden, geht im großen Sitzungssaal der Streit um den griechischen Staatshaushalt für das kommende Jahr weiter. Die griechische Linkspartei Syriza lehnt den Haushalt ab, weil damit die Sparpolitik fortgesetzt werde. Syriza fordert Neuwahlen sofort und Parteichef Alexis Tsipras macht schon mal Wahlkampf gegen die eigene Regierung und gegen Kanzlerin Merkel. Frau Merkel und Herr Schäuble tun so, als könnten sie nicht hören. Aber die Wahrheit wird sie einholen. Die Eurozone kann nicht ewig auf des Messers Schneide balancieren. Entweder sie streicht einen Großteil der insgesamt 9 Billionen Euro Schulden oder sie werden alle in den Abgrund stürzen. Syriza fordert, einen Großteil der Schulden Griechenlands und anderer Krisenländer zu streichen. Das ist freilich mit den Kreditgebern, zum Beispiel dem deutschen Steuerzahler, nicht zu machen. Trotzdem ist diese Forderung bei griechischen Wählern populär. In Umfragen liegt Syriza vorn. Aber vorgezogene Neuwahlen jetzt? Dimitris Kourkoulas, der Vize-Außenminister, schüttelt energisch den Kopf.
I strongly personally believe that this is not the right time.
Das wäre jetzt die absolut falsche Zeit, sagt er. Denn jetzt bewege sich Griechenland aus der Krise heraus. Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 belege, die Staatsfinanzen seien in Ordnung, Griechenland werde das Hilfsprogramm bald verlassen können und wieder auf eigenen Beinen stehen.
I am optimist that if there is a smooth landing.
Ich bin optimistisch. Wenn wir nach den Hilfspaketen eine sanfte Landung hinlegen, und das werden wir sicherlich schaffen, dann sind die Aussichten großartig. Die EU sagt uns ja 2,5% Wirtschaftswachstum fürs kommende Jahr voraus. Und ich bin sicher, wenn hier eine positive Stimmung herrscht, dann können wir noch mehr erreichen.
We can go even better.
Der erste Schritt für den Optimismus von Vizeminister Kourkoulas wird sicher klappen. Die Mehrheit der Regierung scheint sicher, wenn heute Nacht im Parlament über den griechischen Haushalt abgestimmt wird. Doch damit beginnen neue Probleme. Die EU-Kommission hält diesen Haushalt für zu optimistisch gerechnet. In Wahrheit klaffe da noch eine Lücke von mehr als 2 Milliarden Euro. Deshalb seien weitere Sparauflagen nötig, zum Beispiel noch einmal Rentenkürzungen. Und deshalb müssten auch weiterhin Finanzkontrolleure der EU die griechische Regierung streng überwachen. Zumal Griechenland noch nicht über den Berg ist, es benötigt noch einmal etwa 10 Milliarden Euro an Hilfskrediten. Über diese neue Finanzhilfe und über die Bedingungen dafür gehen morgen die Verhandlungen in Brüssel weiter. Die Zukunft Griechenlands bleibt ungewiss, auch wenn das Parlament heute um Mitternacht in Athen den Haushalt für das kommende Jahr beschließen wird.
In Frankreich hat sich die Zahl der antisemitischen Übergriffe in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Gegen einen besonders brutalen Überfall gingen heute nun in einem Vorort von Paris die Menschen auf die Straße und auch der französische Innenminister bezog Position. Anne-Christine Heckmann berichtet aus Paris.
Nach einem brutalen Überfall auf ein jüdisches Paar in Créteil bei Paris haben dort hunderte Personen gegen Antisemitismus demonstriert. An der Kundgebung nahm auch der französische Innenminister Cazeneuve teil. Der sozialistische Minister sagte, die Tat in Créteil sei kein Einzelfall. Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Frankreich sei seit Jahresbeginn um mehr als 100% angestiegen. Innenminister Cazeneuve rief deshalb einen nationalen Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus aus.
Derrière ce crime, il y a un mal.
Hinter dieser Tat verbirgt sich eine Krankheit, die die Republik befällt und die wir gemeinsam bekämpfen müssen. Ich weiß, dass sich viele zu Recht fragen, wann das aufhören wird. Die Republik wird euch mit aller Kraft verteidigen, denn ohne euch wäre Frankreich keine Republik mehr. Der Präsident des jüdischen Dachverbands KRIF forderte von der Regierung einen Notfallplan. So könne es nicht weitergehen, sagte Roger Kukierman. Die jüdische Gemeinde in Frankreich fühle sich bedroht. Viele erwägten, das Land zu verlassen. Der antisemitische Angriff in Créteil hatte in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Drei vermummte Männer hatten ein jüdisches Paar überfallen und die junge Frau vergewaltigt. Sie hatten mehrmals die Religion des Paares erwähnt. Die Staatsanwaltschaft in Paris ermittelt gegen die drei Männer wegen einer Gewalttat mit antisemitischem Hintergrund.
Sechs Häftlinge aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo wurden heute nach Uruguay gebracht. Sie könnten sich im Land frei bewegen und das Land jederzeit verlassen, teilte die Regierung Uruguays mit. In ihre Heimatländer allerdings können sie nach Angaben der US-Regierung nicht zurückkehren. Aus Washington berichtet Andreas Heuchler.
Bei den vier Syrern, einem Tunesier und einem Palästinenser handelt es sich um die größte Gruppe von Gefangenen seit 2008, die das Militärgefängnis verlassen kann und in einem Flugzeug der US-Luftwaffe nach Uruguay ausgeflogen wurde. Das US-Verteidigungsministerium schrieb in einer Stellungnahme, 136 Gefangene würden noch in Guantanamo festgehalten. Eine von Präsident Obama 2009 ins Leben gerufene Prüfkommission war zu dem Ergebnis gekommen, dass von den sechs Guantanamo-Insassen keine Gefahr mehr ausgeht. Die Regierung Uruguays stellte die Aufnahme der Entlassenen als humanitäre Geste dar. Sie seien Opfer einer grausamen Entführung geworden, zitiert die Nachrichtenagentur AFP einen offenen Brief von Präsident José Mujica. Die meisten Häftlinge wurden nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in das Gefangenenlager auf einer kubanischen US-Militärbasis gebracht. Kritiker bemängelten seit Jahren, dass die überwiegende Mehrzahl der Insassen weder angeklagt noch verurteilt wurde. Präsident Obama, der bei seinem Amtsantritt 2009 die Schließung des Sondergefängnisses angekündigt hatte, war am Widerstand des Kongresses und an der mangelnden Bereitschaft vieler Länder gescheitert, ehemalige Häftlinge aufzunehmen. Die Entlassung der sechs Gefangenen sei ein weiterer Schritt und bringe die US-Regierung ihrem Ziel näher, Guantanamo zu schließen, schrieb das US-Verteidigungsministerium.
2,5 Monate ist es her, dass 43 Studenten in Mexiko verschwunden sind, mutmaßlich von der Polizei verschleppt und ermordet. Die Eltern wollten nicht glauben, dass sie tot sind, bevor sie nicht Beweise haben. Jetzt sind offenbar die Überreste von einem der Studenten identifiziert worden. Aus Mexiko berichtet Martin Polanski.
Mehrere mexikanische Zeitungen berichten, dass die Eltern eines der 43 verschleppten Studenten über den Tod ihres Sohnes informiert worden seien. Demnach stimme die DNA eines gefundenen Knochenteils mit der des Studenten überein. Der Knochen und andere stark verbrannte Überreste waren auf einer Müllkippe nahe der Stadt Iguala entdeckt worden, wo die 43 Studenten Ende September mutmaßlich von Lokalpolizisten verschleppt wurden. Eine offizielle Bestätigung der mexikanischen Behörden für die Identifizierung gibt es bisher nicht. Die Informationen sollen von den mit dem Fall befassten Gerichtsmedizinern aus Argentinien oder Österreich stammen. In ersten Reaktionen erklärten Angehörige der Studenten auf einer Demonstration in Mexiko-Stadt, dass sie ihren Kampf für die Aufklärung des Falles fortsetzen wollen. Sie hätten nach wie vor die Hoffnung, dass die anderen Studenten noch leben. Auf der Demonstration forderten die rund 10.000 Teilnehmer in Sprechchören den Rücktritt von Mexikos Präsident Peña Nieto und die Bestrafung der Verantwortlichen. Der Fall hat Mexikos Regierung in eine Krise gestürzt, da er die Verstrickung von Sicherheitskräften des Landes mit dem organisierten Verbrechen deutlich gemacht hat. Seit Wochen gehen in Mexiko Zehntausende auf die Straßen. Präsident Peña Nieto hat Aufklärung versprochen und eine Reform des Sicherheitsapparates des Landes angekündigt.
In Hamburg wurde heute der Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung verliehen, benannt nach der langjährigen Chefredakteurin und Mitherausgeberin der Wochenzeitung Die Zeit. Ausgezeichnet wurde der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Den mit 20.000 Euro dotierten Förderpreis erhielten Bettina Landgrafe aus Hagen und ihr Verein Madame Fogana. Astrid Korall berichtet.
Der Vorsitzende der Jury des Marion-Dönhoff-Preises, Theo Sommer, musste den Gästen der Preisverleihung zunächst eine schlechte Nachricht überbringen. Aus gesundheitlichen Gründen hatte Hans-Dietrich Genscher absagen müssen und konnte so nicht dabei sein, als er die Auszeichnung für seine Verdienste um die deutsche Einheit bekam. Für seinen beharrlichen Einsatz, sein Verhandlungsgeschick und seine Diplomatie demokratische Durchsetzungsfähigkeit, wie Theo Sommer sagte.
Und sie wird den Deutschen in Erinnerung bleiben, wie das Bild des Ministers auf dem Balkon unserer Botschaft in Prag oder auch wie sein Markenzeichen, die ärmellosen gelben Pullis.
An die Wiedervereinigung habe Genscher unbeirrt geglaubt. Mit ihr habe er sein großes Lebensziel erreicht, sagte der ehemalige Außenminister Klaus Kinkel. Er hielt die Laudatio auf seinen, wie er ihn nannte, Ziehvater.
Richtig ist, dass es sozusagen sein Lebensprinzip war, Kooperation statt Konfrontation. Genscher war immer ein Brückenbauer, ein Mann des Dialogs, der nie aufgab. Das ist heute noch.
Zumindest aber konnten die Gäste Genscher in einem Film sehen. Mit dem Wort Stolz umzugehen, das bereite ihm Probleme.
Stolz bin ich nur auf eins, nämlich dass 1989, als es um Freiheit und Demokratie und Menschenrechte in Europa ging, Deutsche dabei waren. Und zwar auf der richtigen Seite, diesmal.
Neben Genscher wurde auch Bettina Landgrafe aus Hagen ausgezeichnet. Mit ihrem Verein Madame for Ghana, was übersetzt Freunde Ghanas heißt, kümmert sie sich in dem westafrikanischen Land um Bildung und Gesundheit, baut Kindergärten und Schulen auf und kämpft gegen Kinderhandel und die Versklavung von Kindern. Die Autorin Kirsten Boje sagt in ihrer Laudatio, Bettina Landgrafe zeige, wie Solidarität im Kleinen gelingen könne.
Wer von uns hätte vor 13 Jahren geglaubt, dass eine junge Frau wie Bettina Landgrafe würde bewirken können, was wir als Ergebnis ihrer Arbeit heute sehen. Da hätte man schon an Wunder glauben müssen. Sie, liebe Frau Landgrafe, haben an Wunder geglaubt.
Bettina Landgrafe war sichtlich bewegt.
Ich möchte Ihnen danken, weil ich damit nie gerechnet hätte. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Sie vielleicht aus dieser Veranstaltung mitnehmen, dass wir alle Freunde sein können, alle Freunde von Ghana zum Beispiel, aber auch natürlich von ganz vielen anderen Menschen und ein Madamfo werden, ein Freund. Und das würde mich eigentlich am meisten freuen.
Sagt Bettina Landgrafe, die den Marion-Dönhoff-Förderpreis bekommen hat. Und damit kommen wir zum Sport am Sonntag mit Michael Augustin.
Ein Spiel läuft noch in der Fußball-Bundesliga. Thomas Schaaf trifft mit Eintracht Frankfurt auf seinen Ex-Verein Werder Bremen. Und Schaaf führt mit den Frankfurtern mit 3:1. 20 Minuten sind da noch zu spielen. Vorher hat die Konkurrenz von Werder Bremen im Abstiegskampf gepunktet. Der HSV gewann gegen Mainz 05 mit 2:1. Kleber und Raphael van der Vaart schossen die Tore für die Hamburger. Sammy Alagui gelang kurz vor Spielende nur noch der Anschlusstreffer für die Mainzer. Der HSV wird nach diesem Spieltag auf jeden Fall die Abstiegsplätze verlassen haben. Doch das hat nichts zu bedeuten, meint Kapitän van der Vaart.
Wir sind noch immer nicht raus. Wir haben einen guten Schritt gemacht. Wir haben gestern natürlich auch alle vor uns gespielt. Und dann ist es natürlich das Wichtigste, dass wir heute die 3 Punkte haben. Und ja, was nächste Woche ist, das weiß man bei uns nie. Und das muss ich auch mal ändern. Diese Woche ja, hart arbeiten, mal zweimal hintereinander gewinnen.
In der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich der FC Ingolstadt die Herbstmeisterschaft vorzeitig gesichert. Die Bayern gewannen bei RB Leipzig mit 1:0 und haben 5 Punkte Vorsprung vor Verfolger Kaiserslautern und 7 Punkte mehr als der Tabellenvierte Darmstadt. Neu auf dem 3. Platz ist der Karlsruher SC. Der KSC besiegte Eintracht Braunschweig mit 1:0. Für die Braunschweiger war es nach zuvor 5 Siegen die erste Niederlage. Außerdem gewann Union Berlin gegen den FSV Frankfurt mit 2:1. Die deutschen Schwimmer haben am letzten Tag der Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Doha nochmal richtig einen rausgehauen. Markus Deibler hat Gold über 100 Meter Lagen gewonnen. Das Ganze in Weltrekordzeit. Der Hamburger siegte in 50,66 Sekunden vor dem Russen Wladimir Morozov und Olympiasieger Ryan Lochte aus den USA. Dorothea Brandt holte über 50 Meter Freistil Bronze. Für die deutsche Mannschaft die 4. Medaille bei der WM auf der nicht-olympischen 25-Meter-Bahn. In der Handball-Bundesliga hat sich der THW Kiel auch nicht von GWD Minden stoppen lassen. Der deutsche Meister gewann sein Auswärtsspiel mit 32:23 und feierte in der Bundesliga seinen 13. Sieg in Folge. In der Tabelle sind die Kieler punktgleich Zweiter hinter Spitzenreiter Rhein-Neckar-Löwen. Kurz noch zum Wintersport. Fabian Riesle ist neuer Weltcup-Spitzenreiter der nordischen Kombination. Der Mann aus dem Schwarzwald ist heute in Lillehammer Zweiter geworden. 3 Wochen noch, dann beginnt für die Skispringer die 4-Schanzentournee und sie bringen sich momentan auch in Lillehammer in Form. Severin Freund wurde beim Sieg des Tschechen Roman Kudelka Vierter.
Das war der Sport mit Michael Augustin und das waren die aktuellen Meldungen und Berichte in diesem Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.